Herzlich willkommen beim Viertelpause-Interview mit Tim Schäflein. Produced by Upchoice. Herzlich willkommen zurück am Freitag bei Viertelpause im Interviewformat mit mir, mit Tim. Und ich habe ja unter der Woche auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Wen würdet ihr gern auch mal im Interviewformat sehen? Und ein Name, der da rauskam, war Jean Danneberg. Und dreimal dürft ihr raten, wer heute da ist. Ihr habt es ja eh schon im Titel der Folge gelesen. Jean Danneberg, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Jean, müssen wir erstmal klären. Jean oder Jean-Paul Danneberg? Was ist dir eigentlich lieber?
Jean Danneberg. Also Jean-Paul, ich glaube, ich kenne keinen Freund bei mir im Freundeskreis oder Freundin nennt mich Jean-Paul, ehrlich gesagt.
Gut, dann bleiben wir doch dabei und geben das mal an alle in der Hockeywelt mit, alle Kommentatoren. So dürft ihr unser Nationaltorwart ab jetzt nennen. Du bist da jetzt gerade frisch zurück von der EHL. Wie fühlt sich das Ganze jetzt an, eine Woche später, der vierte Platz?
Huch, ja, immer noch ziemlich hart, ehrlich gesagt. Ist jetzt gut, dass jetzt ein paar Tage vergangen sind. Da kann man dann doch nochmal ein bisschen objektiver und ein bisschen reflektierter zurückblicken. Aber naja, es fühlt sich schon auch ziemlich komisch an. Ja, das ist einfach alles nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ja, jetzt ist halt auch mit dem Start der Bundesliga am Wochenende ist auch extrem wichtig, das jetzt so schnell wie möglich abzuhaken und quasi ja nach vorne zu gucken.
Ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen das Quäntchen Glück, was es im Hockey immer so ein bisschen gibt. Geht der Shootout am Ende rein, geht er nicht rein? War ja ein ganz knappes Ding mit der Zeit. Wie hast du als Shootout-Maschine denn das Ding gegen Campong erlebt?
Also auf Shootout nur bezogen, am Anfang eigentlich sehr gut. Wir haben ja auch, glaube ich, relativ schnell 2-0 sogar geführt oder 2-1, irgendwie sowas. Also der Michel Stutthoff und der Thies, die machen ja ihre beiden Penalties rein. Ich halte ja auch direkt erstmal 2. Und ja, da fühlt man sich dann eigentlich auch sehr, sehr wohl in der Situation und denkt so, okay, also wenn du jetzt noch einhältst oder wir jetzt nochmal so 1-2 reinmachen, dann ist das Ding schon durch. Ja, aber war dann doch nochmal anders. Und dann leider 3 Stück hintereinander und ja, der letzte geht mit einer Zehntelsekunde ins Tor, ist dann sehr bitter, aber so Sport kann man da ja nicht ändern.
Generell, wenn wir auf das Turnier schauen, ihr hattet ja eine sehr junge Mannschaft, zumindest international, was Clubhockey angeht, viele noch unerfahren. Ist das dann auch ein Faktor gegen Mannschaften wie Campong oder Pinoké, dass die einfach noch ein bisschen mehr Starspieler mit sich bringen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, alles hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Für uns natürlich jetzt, ich sag mal, in dieser ERL vielleicht ein Nachteil, dass wir viele junge Spieler hatten, wo man aber auch dazu sagen muss, die echt eine super ERL gespielt haben. Vielleicht aber auch genau in 1-2 Jahren dann auch unser Vorteil, dass wir halt eben schon Spieler aus dem eigenen Gewächshaus haben, die schon mal ERL gezockt haben oder schon ein paar ERLs-Kampagnen mitgemacht haben. Und ja, vielleicht war es diesmal, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir nochmal 1-2 erfahrenere Jungs dabei gehabt hätten. Aber gut, man kann es halt leider auch nicht ändern. Trotzdem würde ich sagen, haben die jungen Spieler das echt gut gemacht. Und haben auf jeden Fall viel Erfahrung gesammelt, wie jeder andere auch.
Jetzt hatten wir gerade schon mal so ein bisschen das Thema Shootout angesprochen. Das ist natürlich im Kontext Jean Danneberg immer so ein bisschen ein Thema. Eine Frage von mir an dich. Ich war früher auch Torwart. Ich habe mich da immer so ein bisschen auch an dem Stil von Maddie Hinch orientiert gehabt, die auch so ein bisschen dieses Aggressivere hatte, aktiver mit dem Schläger rauskommen. Das ist eine Sache, die beobachte ich bei dir ja auch im generellen Torwartspiel und im Shootout spezifisch. War das vielleicht auch ein Thema, dich an anderen da zu orientieren? Wenn ja, an wem?
Na, witzigerweise, also ich habe für sehr, sehr viele Lebenssituationen immer so meine Role Models, also immer meine Vorbilder, woran ich mich probiere zu orientieren oder etwas zu kopieren. Aber beim Shootout witzigerweise gar nicht. Da ist das schon den Stil, den ich mir jetzt so angeeignet habe. Das ist so alles, was ich mir quasi in den letzten Jahren so an Erfahrung ein bisschen selber beigebracht habe. Ich befasse mich sehr viel mit so ein bisschen der, ja, was macht denn so der Gegner oder was kann auch ich machen, um da jetzt etwas zu beeinflussen, welche Körperrichtung kann man da haben, wo hat man den Schläger, hat man seitlich, hat man ihn vor dem Körper, wie schnell bewegt man seine Füße und wann ist der Moment gekommen, wenn man dann mit allem reinspringt oder vielleicht doch nochmal den einen Schritt länger auf den Füßen bleibt. Nee, also ich habe kein Role Model da gehabt, jetzt nicht so die wie du, die Maddie Hinch, sondern ich habe mir das schon irgendwie mal selber gebracht und immer geguckt, dass ich an mir selber da arbeiten kann.
Was sind dann die Gründe oder die Vorteile, dass du diesen Stil gewählt hast? Gibt ja auch Keeper, die da deutlich defensiver agieren?
Puh, also ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass der größte Vorteil des Torhüters ist beim Shootout die Zeit. Also umso weniger Zeit der Schütze hat, umso nervöser werden die immer. ich glaube, wenn man sehr, sehr agil ist und nicht zu aggressiv ist, man muss immer so ein gutes Mittelmaß finden zwischen, ja, jetzt aggressiv rausgehen und doch nochmal ein bisschen passiver bleiben. Und wenn man halt dann merkt, dass die Zeit immer weiter runterläuft, dann werden die Schützen immer, ja, sag mal, immer nervöser. Zum Beispiel, den Schütze hat eigentlich immer so seinen Plan A, den probiert er immer erstmal umzusetzen, und wenn er merkt, boah, guck mal, da kommt ein Torhüter jetzt voll rausgerannt und der stichelt da mit seinem Schläger rum, dann geht das schon, ja, dann ist schon für viele Schützen der Plan A schon mal kaputt, und dann gehen die vielleicht noch auf Plan B über und dann merken die auf einmal, boah, da ist ja gar keine Zeit mehr da. Und dann ist halt eben der Moment gekommen, wenn du als Torhüter, sag ich mal, da dann genau reinspringen sollst oder genau runtergehen sollst oder genau diesen Schienenblock machen sollst. Und das ist schon, ja, glaube ich, so einer der größten Vorteile von diesem bisschen aggressiverem Rauskommen, aber auch immer alles mit einem gesunden Mittelmaß.
Du hast gerade schon deine Role Models in anderen Lebenssituationen angesprochen. Was betrifft das dann? Ist das vielleicht eine mentale Sache oder welche Lebensbereiche meinst du denn damit und wen? Zu wem hast du da aufgeschaut?
Also viele, muss ich sagen. Also mein Role Model im Hockey zum Beispiel ist immer der Max Weinhold gewesen, wie der einfach immer gehalten hat. Sein Stil und seine Art und Weise hat mich immer sehr inspiriert und ich habe ihn immer sehr bewundert, als Typen auch einfach. Der ist einfach unglaublich groß gewesen und bei ihm sah alles immer so einfach aus. Und das ist auf jeden Fall so mein Role Model im Hockey gewesen. Und wenn ich jetzt dran denke, so einer meiner weiteren Role Models ist mein Vater. Ja, der hat mir einfach gezeigt oder zeigt mir einfach, wie es funktioniert, eine Familie aufzubauen, wie Führung geht. Da ist mein Papa auf jeden Fall ein ganz großes Vorbild für mich.
Wenn wir nochmal aufs Hockey schauen, wie schaffst du es jetzt da, dich weiterzuentwickeln? Was trainiert man auf einem Level, auf dem du schon bist in so jungen Jahren? Ist es vielleicht mentale Komponente? Versucht man sich physisch auf ein neues Level zu bringen? Oder gibt es auch torwarttaktisch, torwarttechnisch noch was du neu lernen musst oder willst und dich weiterentwickeln willst?
Also ich glaube, vor allen Dingen im Leistungssport ist immer die psychische Komponente sehr, sehr essentiell. Vor allen Dingen auch auf der Torwartposition, weil wir einfach, ich sag mal, dem größten Druck ausgesetzt sind am Ende vom Tag, weil ein Fehler von uns bedeutet auch automatisch oder sehr, sehr oft auch immer ein Gegentor. Und das ist etwas, wo du, glaube ich, nie auslernen kannst. Also es gibt welche, die sind da ein bisschen kälter, denen macht das nicht so viel aus, wenn sie ein Gegentor kriegen. Es gibt auch welche, die ja, verzweifeln dann an sich selber und sind dann sehr, sehr selbstkritisch. Und das Wichtigste ist, dass man das in einem gesunden Maß hat zwischen Selbstreflexion und eigener Kritik. Und wie viel Kritik kann man sich denn tatsächlich selber zumuten? Was davon ist wirklich noch objektiv oder was ist einfach nur emotional? Ja, und da, glaube ich, kann man niemals auslernen. Das ist auf jeden Fall einer der Sachen, wo ich auch zum Beispiel für mich selber sage, da muss ich jetzt demnächst einen großen Schritt gehen, damit auch einfach die Gesamtsituation für einen selber angenehmer wird. Weil Tore kriegt man einfach immer in dem Sport. Das ist nicht immer zu verhindern, leider Gottes. Sonst hätte es schon viele vorher gemacht. Genau, das ist so der nächste große Step, würde ich sagen. Und sonst individuell. Techniktraining kann man natürlich auch immer machen als Torwart. Und es gibt immer Phasen, wo man eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Art, wie man Bälle hält, besser kann. Und es gibt auch immer Phasen, wo du das halt eben nicht so gut kannst. Also nur weil du jetzt, sag mal, ein Jahr lang eine extrem gute Eckenabwehr hattest, heißt das nicht, dass du nächstes Jahr immer noch eine super gute Eckenabwehr hast. Dafür kannst du dann zum Beispiel besser Bälle in der Hundekurvensituation analysieren und halten oder kannst besser einen Schienenblock machen. Da muss man einfach immer gucken, wo man sich dann die Bausteine wieder nimmt und wieder ein bisschen was da anbaut. Vielleicht geht dann hier ein bisschen was zurück. Ja, so spielt man quasi immer mit seinem Können.
Diese mentale Komponente ist ja auch gegenüber der eigenen Mannschaft wichtig, dass man da Sicherheit, Vertrauen ausstrahlt, zumindest auf dem Platz die Mannschaft auch führen kann. Ich finde es irgendwie ein bisschen paradox, dass in der Nationalmannschaft mit dir und Alex Stadler zwei so junge Keeper das so gut managen. Wie kriegt ihr das hin gegenüber der Mannschaft, in der ja auch gerade in der Abwehr sehr viele erfahrene Spieler spielen?
Ach, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Abwehrspieler von uns selber gar nicht so viel mitbekommen. Im Sinne von, dass wir von hinten mit Coaching Ruhe ausstrahlen. Klar, das macht man trotzdem, das macht man immer. Aber was für die Abwehrspieler, glaube ich, an oberster Priorität ist, dass wir die Bälle halten. Ich glaube, vor allen Dingen dadurch, dass wir ja diese einfachen Bälle halten, also die banalen Dinge, sage ich mal, dass wir da unseren Job einfach gut und konstant machen, dass sie sich auch auf uns verlassen können und dass sie dann auch dementsprechend ihren Job so umsetzen können. Das strahlt dann unglaublich viel Sicherheit aus. Und ich glaube, das wird immer so ein bisschen fehlverstanden zwischen, ja, was macht man für eine Sicherheit von hinten ausstrahlen mit, was brüllt man nach vorne, und Sicherheit hinten ausstrahlen mit, was tut man dann doch aktiv in seinem Torwartspiel machen. ja, ich glaube, der Alex und ich sind gerade auf einem echt guten Weg und ich denke mal, also was ich so mitbekomme, sind unsere Vordermänner auf jeden Fall bis jetzt ganz zufrieden mit uns.
Was hat sich an deinem eigenen Mindset, gerade so, wenn wir es aufs letzte Jahr beziehen, geändert? Du hattest dann in Indien so ein bisschen den internationalen Durchbruch, bist dann Nummer 1 in Köln geworden auch jetzt. Da muss ich doch an deinem Mindset, auch wenn man dich vorher zumindest aus der Ferne schon als selbstbewusst, reflektiert, erlebt hat, da muss ich ja trotzdem noch was verändert haben in so jungen Jahren.
Ach, so viel hat sich da eigentlich gar nicht verändert. Also für mich selber, vielleicht ein bisschen die Außenwahrnehmung, die hat sich vielleicht verändert, aber für mich selber, also das ist immer sehr schwer, das auf sich selber so zu reflektieren, was ich da getan hat. Ich glaube, einer der großen Punkte, wo ich sage, da habe ich einen großen Schritt gemacht, ist etwas, wie ich mit Kritik umgehe und wie ich die einordne. Also, dass ich auch, sag ich mal, Kritik von außerhalb, dass ich mir so etwas einfach nicht so nah an mich ranlasse und dafür Kritik von jemandem, wo ich weiß, okay, der kommt nur in einer ganz speziellen Situation zu mir hin und das, was er sagt, ist auch einigermaßen fundiert. So etwas mir dann zum Beispiel mehr zu Herzen nehme. Genau, ich würde sagen, das ist so einer der Punkte. Ansonsten ja, ändert sich für einen so ein bisschen die Situation nur in der Außendarstellung. Ich würde sagen, ich bin immer noch derselbe Mensch wie vor 2 Jahren. Ich würde auch sagen, ich halte auch noch genauso für mich selber wie vor einem Jahr. Vielleicht bin ich dann auch doch tatsächlich besser geworden, aber das kriegt man selber gar nicht mit. Also da kann man das kann man nur von außerhalb beobachten.
Wer sind denn die Personen, von denen Kritik dann auch an dich rangelassen wird? Sind es Trainer, sind es Menschen im Privatleben, vielleicht auch Leute, die mit dem Sport gar nicht so viel zu tun haben, die dich aber als Mensch beurteilen können?
Ja, also auf jeden Fall natürlich mir die Kritik von Trainern immer sehr wichtig, aber auch nicht von allen, sondern wirklich nur von denen, wo ich sage, okay, die wollen auch immer nur das Beste für mich in dieser Situation. Da kann man dann auch schon ordentlich rausfiltern. Es gibt auch einfach Trainer, die wollen einem dann, Hauptsache die sagen irgendwas. Das ist ja meistens dann leider auch nicht immer so fundiert. Und auf der anderen Seite bringt es einem auch dann manchmal gar nicht mal etwas in dieser spezifischen Situation. Das hat auch immer so zum Wann bekommt man denn was gesagt. Ja, und ansonsten natürlich, ich glaube, wenn meine Familie mir etwas sagt, meine Freunde mir etwas sagt, nehme ich mir das auch immer sehr zu Herzen. Oder einfach, wenn meine guten Freunde mir auch mal was sagen, die zum Beispiel mit dem Hockey gar nichts zu tun haben, dann ist das auch immer ja sehr schön zu beobachten, dass sie sich, auch wenn die sich nicht in meine Situation zu 100% hineinversetzen können, sie trotzdem ja irgendwie ein gutes Händchen dafür haben, da mir die wichtigen Sachen mitzugeben.
Wir produzieren Viertelpause-Interviews manchmal etwas vor, heute aber überhaupt gar nicht, denn wir sitzen hier am Freitagmittag zusammen und du musst morgen schon wieder ran mit Rot-Weiß gegen Polo. Jetzt muss ich dich fragen, wie habt ihr das Wochenende verdaut bei der EHL, beziehungsweise wie kriegt ihr es jetzt hin, den Schalter wieder umzulegen, denn der Liga-Alltag steht an und ist natürlich wichtig, weil Polo ja mit einem Sieg gegen euch gleichziehen könnte, punktetechnisch.
Ja, also wie du schon gesagt hast, die Liga geht wieder los. Ich glaube, wir sind auch alle sehr, sehr heiß darauf und ja, freuen uns auch unglaublich auf dieses Topspiel. Ja, mit der EHL natürlich jetzt im Nacken, vergangenes Wochenende, den nicht jetzt so unglaublich schönen Ausgang, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder so habe ich das jetzt bis jetzt wahrgenommen. Wir hatten jetzt 1 bis 2 Tage Pause gehabt. Da hat, glaube ich, jeder genug Zeit für sich selber gehabt, darüber zu reflektieren und quasi damit auch abzuschließen. Und gestern hatten wir auch schon wieder Teamtraining zusammen und da haben wir, sag ich mal, auch nicht mal allzu viel nach hinten geguckt, sondern da waren schon wieder sehr fokussiert nach vorne, haben vor allen Dingen im Training versucht, den Spielspaß wieder zu bekommen, sodass einfach eine lockere und gute Stimmung herrscht und genau, ich glaube, das ist das Beste, was du in so einer kurzen Zeit jetzt machen kannst und ist optimal, im angebrachten Umstände auf das Spiel von morgen vorzubereiten.
Du bist ja damals vom Mannheimer HC nach Köln gewechselt. Bist du jetzt eigentlich rückblickend zufrieden mit diesem Schritt? Fühlst du dich wohl in Köln? Fühlst du dich angekommen? Ist das hockeytechnische Niveau das, was du dir damals erwartet hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Entscheidung vom MHC damals wegzugehen und zum Rot-Weiß zu wechseln, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ein einziges Mal bereut. Ich liebe den Verein, ich liebe die Menschen hier. Und auch hockeytechnisch ist es auf jeden Fall etwas ja, sehr Herausforderndes. aber auch etwas sehr, sehr Geiles, weil ja, wir trainieren immer auf einem unglaublich hohen Trainingsniveau. Wir sind hier in Köln mit dem Olympiastützpunkt. Das ist alles relativ eng aneinander bei uns hier, geografisch gesehen. Und da sind wir unglaublich gut untergebracht. Wir haben sehr, sehr spezifisches Training. Wir können sehr viel auch selber machen. Wir sind trotzdem aber auch in optimalen Händen die ganze Zeit. Und man bekommt das einfach hier unglaublich gut hin. Trotz der Umstände, das ist einfach alle von uns halt noch studieren nebenher oder schon arbeiten, ein sehr, sehr professionelles Trainingsumfeld zu generieren. Und das ist natürlich mega geil. Und das ist ja quasi das, worauf man ja dann aufbaut, um dann auch die großen Titel irgendwann zu holen.
Unser lieber Chris freut sich ja schon seit ein paar Wochen jetzt auf Blake Govers in der Bundesliga nächstes Jahr. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, freust du dich schon auf die Ecken im Training, die du dann von Blake Govers um die Ohren geknallt kriegst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich die Nachricht gehört habe, dass Blake zu uns wechseln soll. Ich habe den auch bis jetzt immer als einen sehr, sehr netten Spieler und sehr sympathischen Spieler auch auf dem Platz wahrgenommen, immer sehr sportlich und ja, natürlich über seine Qualitäten, da muss man ja gar nicht viel zu sagen, die sind natürlich überragend und auch über seine Ecke. Und ja, ich freue mich sehr, sehr doll, ihm das Leben im Training ein bisschen komplizierter zu machen. Wird auf jeden Fall mega geil.
Wenn wir doch mal in Richtung Sommer nach Paris schauen, da sind natürlich auch andere Top-Nationen und Top-Spieler dabei. Gibt es da Jungs, die du so ein bisschen fürchtest, vor denen du Respekt hast, sei es, weil sie eine Top-Strafecke haben oder weil es generell einfach super Stürmer sind? Was sind so die internationalen Top-Jungs, vor denen der deutsche Nationaltorwart Respekt hat?
Also ich glaube, also fürchten gar kein Gegner. Respekt ist dann schon das richtige Wort, wie du gerade gesagt hast. Ja, und das ist momentan, kann man ehrlich gesagt an der Weltspitze eigentlich da fast jedes Team nehmen. Ich würde sagen, die Weltspitze ist so eng wie noch nie zuvor. Ja, die Niederländer sind unglaublich gut, haben einen Umbruch jetzt vor anderthalb Jahren gehabt ungefähr, haben das ja sehr, sehr smooth hinbekommen, haben dann auch die Europameisterschaft gewonnen, stellen unglaublich gute individuelle Spieler. Die Belgier sind mit ihrer Erfahrung ja auch auf jeden Fall eine extrem, extrem starke und gute Mannschaft, aber auch so Nationen wie England oder dann in dem Fall Großbritannien, haben unglaublich aufgeholt und machen auf jeden Fall, sag ich mal, die Weltspitze nicht gerade entspannter oder einfacher. Und auch so Nationen wie Australien, Indien und Argentinien sind ja auch immer mit weit vorne dabei. Und das ist schon, ja, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich freue mich da drauf.
Wir hatten jetzt also internationales Hockey auf Club-Level. Wir hatten natürlich nationales Club-Hockey. Wir hatten aber auch internationales Hockey mit Nationalmannschaften. Merkst du als Torwart da einen Unterschied, wenn du bei der EHL auf Platz stehst im Vergleich zur Bundesliga oder zur Pro League oder dann WM, EM? Gibt es da Unterschiede, wie du dich anpassen musst in deinem Spiel?
Ich würde sagen, also nicht unmittelbar. Es ist natürlich schon qualitativ gesehen doch nochmal ein großer Unterschied zwischen Bundesliga und Nationalmannschaft, auch einfach was das individuelle Verteidigen angeht. Also ich würde sagen, in der Nationalmannschaft, da kann man sich dann doch nochmal den 1% mehr drauf vertrauen, dass mein Verteidiger jetzt seinen Tackle gewinnt. Und in der Bundesliga, da muss man dann noch diesen 1% mehr damit rechnen, dass er diesen Tackle, sag ich mal, doch nicht gewinnt und es dann doch nochmal eine gefährliche Torschance kommen kann. Das ist aber, ja, also sehe ich nicht als problematisch, sondern ich finde es auch richtig cool, dass man halt in der Bundesliga dann auch richtig gefragt ist. Und ja, für mich, in meiner Spielvorbereitung ändert sich nichts großartig, in meinem Warm-up ändert sich nichts. Und genau, ich bin auch vor beiden Spielen gleich aufgeregt. Von dem her ist das für mich, ja, im Alltag würde das ein bisschen arrogant klingen, aber auf jeden Fall, ja, um Berufsleben, so gesagt.
Alltag ist aber ein super Stichwort. Ich versuche natürlich auch immer so ein bisschen noch einen Blick hinter den Sportler zu werfen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu geben. Bei dir auf Instagram sieht man, dass du gern auf zwei Rädern unterwegs bist. Ist das so das Hobby von John Danneberg im Alltag oder gibt es da noch andere Dinge?
Auf jeden Fall. Also ich fahre sehr, sehr gerne Motorrad. Jetzt gerade natürlich im Winter. Ja, ist das Wetter noch nicht so optimal. Jetzt aktuell die Woche hat es auch schon viel geregnet. Da ist das mit dem Motorradfahren dann, sag ich mal, ein bisschen unbequemer. Aber im Sommer oder auch ja jetzt Frühling, wenn gutes Wetter ist, dann fahre ich doch schon sehr, sehr gerne Motorrad oder auch mit einer Vespa. Ich habe auch eine alte Vespa, die ich selber restauriert habe. Und ja, damit tue ich mir auf jeden Fall gerne die Zeit vertreiben. Aber ich liebe es auch, Kaffee zuzubereiten, was man auch ab und zu mal bei mir auf Instagram sehen kann. Und das ist auch irgendwie so eine Leidenschaft, die ich für mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren entdeckt habe. Und ansonsten bin ich eigentlich ein sehr offener Mensch, der viel draußen unternimmt, viel mit Freunden macht. Und mir wird auf jeden Fall nie langweilig.
Was ist wichtiger, um sich im Olympiajahr den Kopf freizuhalten? Kaffee trinken jeden Tag oder Motorrad fahren?
Puh. Ah, kann ich nicht sagen.
Wie wichtig ist es allgemein, einfach den Kopf frei zu bekommen neben den ganzen Hockeyspielen und Sport?
Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, glaube ich. Jeder ist auch ein bisschen anders, aber mir zum Beispiel tut das unglaublich gut, wenn ich nach einem Training oder nach einem Spiel oder nach einer intensiven Phase auch einfach mal abschalten kann, um quasi seine Energieressourcen wiederzufinden. Das mache ich auf jeden Fall ganz gerne auch auf dem Motorrad. Da erhole ich mich sehr, sehr gut oder wenn ich was mit Freunden mache. Und es geht nicht, du kannst nicht immer nur in Spannung sein, du kannst nicht immer nur in Anspannung sein in solchen Phasen, sondern du brauchst auch Phasen, wo du dich wieder erholen kannst und regenerieren kannst. Nicht nur körperlich, sondern halt eben auch mental im Kopf, damit du halt auch, sag ich mal, jedes Training oder auch jedes Spiel dann nochmal was drauflegen kannst und daran auch wächst.
Jean, das war's für heute, für das Interview am Freitag. Vielen Dank für das Torwart-Fachgespräch und auch die anderen Themen. Vielen Dank an dich.
Ja, danke. Auch zurück. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und auf Wiederhören.
Da hast du jetzt meinen Satz schon vorweggenommen. Also. Ich wünsche euch da draußen natürlich genauso ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Polo gegen Rot-Weiß schauen. Ja, vielleicht auch. Viel Erfolg euch dann. Ich sag danke fürs Zuhören. Ciao.